Ja, den Einstiegsvers zur Predigt hat der Christian schon gelesen, aber wir haben ja hier unsere Fußstapfen vor uns. Ja, Predigtthema die ganze Zeit schon: Wir werden Jünger, Jünger groß geschrieben, also Lehrlinge von Jesus, Nachfolger und deshalb auch die Fußspuren. Ja, das sind die Originalfußspuren von Jesus, die hat der Bernhard aufgenommen letzte Woche. Nein, natürlich nicht. Die Originalfußspuren von Jesus, die werden wir heute in unserem Bibeltext ein Stück mehr betrachten. Und sie fordern uns wieder ganz schön heraus, so wie der Text letzte Woche auch. Ihr wisst, das hier ist so ein Teil von der Regierungserklärung von Jesus, wo er gesagt hat: Mein Reich, meine Leute, so sollen sie leben. Das ist die Bergpredigt, das kann man so ungefähr darüber schreiben. Und wenn man die dann durchgelesen hat, dann stellt man was fest? Das wird nichts, stellt man fest. Mit mir nicht, das kann ich nicht, unmöglich. Wie soll das gehen? Und genau in der Spannung möchte Jesus uns auch drin halten. Der Anspruch bleibt, sein Geist kommt dazu und Vergebung ist täglich möglich. Und so wandern wir dann auf diesen Fußspuren. Das Titel heute, Barmherzige Jünger, das seid ihr, die barmherzigen Jünger, mit Balken und Frucht. Mal sehen, wo wir uns da wiederfinden. Das ist seltsam. Aber gut, dann klicken wir halt mehr. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist wieder der Anspruch. Das ist vielleicht auch der Abschluss von dem Text letzte Woche. Weil wir so kurze Gottesdienste haben, können wir ja nicht den ganzen Text mit einmal und weil wir begrenzte Aufnahmemöglichkeit haben. Es ist eigentlich ein Rückblick auf das, was letzte Woche war, es ist aber auch ein Vorausblick auf das, was wir heute lesen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Barmherzig, was ist das? Gut, der Vater im Himmel ist barmherzig. Dann gibt es den barmherzigen Samariter, der ist ja zum Inbegriff dafür geworden. Und bei dem können wir schon einiges sehen. Einer, der es nicht nötig hätte, der eigentlich sogar ganz viele Gründe hätte, das Gute nicht zu tun, der tut das Gute doch. Aber noch mehr sehen wir es bei Gott. Gott hätte allen Grund zu strafen. Die ganze Welt. Er hätte wirklich allen Grund. Wir Menschen haben uns von ihm entfernt. Er wollte gerne auch hier mit uns sein. Und wir haben ihn verachtet, links liegen lassen. Er hätte allen Grund, uns zu bestrafen und tut es nicht, sondern er hat Jesus seinen Sohn geschickt, um wieder Gemeinschaft mit uns haben zu können, um einen neuen Weg zu bauen. Den Weg, den wir kaputt gemacht haben, den baut er. Er macht einen neuen Bund, einen Bund, wo es gar nicht auf uns ankommt, sondern auf ihn. Und das ist der Inbegriff der Barmherzigkeit. Und Paulus erwähnt das auch da und dort mit der Barmherzigkeit Gottes, indem er schreibt: Er ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. In 2. Korinther 1, Vers 3. Ja, einer der, und wir brauchen immer wieder Trost in unserem Leben. Es mag mal Tage geben, wo wir wenig Trost brauchen, aber ich erlebe es, wir brauchen ihn immer wieder. Und wir brauchen diesen barmherzigen Gott. Und den sollen wir anschauen. Und von ihm lernen, damit wir nicht Was ist das Gegenteil von Barmherzigkeit? Hartherzigkeit. Und das liegt mir näher. Wenn ich Böses sehe, merke ich, wie ich sehr oft hart werde. Dann möchte ich reinschlagen. Ich tue es dann nicht, weil der gnädige Gott mich zurückhält. Aber das ist meine Reaktion. Und der allmächtige und gnädige Gott sieht das Böse auch und sagt, oh, der Mensch braucht Jesus. Der braucht Liebe. Der braucht Trost. Der braucht Hilfe. Und diesen Blick Gottes und das Wesen Gottes, das gilt es für die Kinder Gottes nachzueifern, zu lernen. Und da gibt es viel zu lernen, ein ganzes Leben lang. Da gibt es Anschauungsunterricht in der Ehe, in der Familie, in der Schule, im Beruf und auch hier in der Gemeinde. Wobei hier sind ja noch die Liebsten versammelt, das ist ja noch meistens. Sind wir ja sehr nett miteinander. Richtet nicht. Das ist auch ein Teil dieser Barmherzigkeit. Wem sollen wir das Gericht überlassen? Dem, der wirklich Ahnung hat. Ist besser, wir lassen die Finger von. Das heißt ja nicht, dass es keine Richter auf dieser Welt geben soll. Klar, ja. Aber in diesem endgültigen Sinn sollen wir nicht richten. Das steht uns gar nicht zu, wer in den Himmel kommt und wer welche Strafe haben müsste. Die Gedanken sind da. Und dann geben wir sie ab an den, der Ahnung hat, der bis in das tiefste Wesen des Herzens sieht, der genau weiß, was da alles mit verknüpft ist. Weiß ich ja nicht. Das heißt auch nicht, dass wir nicht Böses böse nennen dürfen. Böses muss böse benannt werden. Aber die Verurteilung dieses Menschen, das steht uns nicht zu. Richtet nicht, ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Ja, wir sehen, auch jede Tat hat eine Folge. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Das ist das, wo wir eigentlich hinzielen. Dass Menschen zur Freiheit kommen, dass sie freigesprochen werden können. Und wo geschieht das? Bei Jesus. Wir können ja im Letzten niemand freisprechen, wenn er nicht die Freiheit in Jesus bekommt. Wir sehen hier überall schon in dem ganzen Text die Fäden auf Jesus hin. Gebt, die nächste Aufforderung. Gut, dass wir noch nicht gesammelt haben, Christian. Gleich kommt das. Ja. Gebt und es wird euch gegeben werden. Das verspricht Jesus, der sich selbst hingegeben hat. Es ist ein volles Maß, ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Was für ein Bild haben wir hier? Hier haben wir das Bild von einem Sämann oder auf jeden Fall jemand, der ein Gewand hatte, wie die damals üblich waren. Und die hatten mehrere Lagen und die äußerste Lage, die konnte man außen hochnehmen und dann konnte man da Getreide hineingeben. Und dann hat man mit den doppelten Zipfel in der einen Hand gehabt und hat direkt das Gewand, hat die meiste Last getragen, da den Zipfel, die Saat da drin und dann hat man gesät. Das ist hier, denke ich, das Bild. Und dann hat man natürlich nicht da 5 Körner rausgenommen und auf dem Acker verteilt und den Rest mit nach Hause genommen. So erntet man ja nichts, das wird ja nichts. Sondern wenn man eine gute Ernte haben will, muss man säen. Raus damit. Ja? Und dieses Saat- und Ernteprinzip begegnet uns ja in der ganzen Bibel. Und guten Samen lege ich jetzt mal aus aufs Wort Gottes, aber auch auf die tätige Nächstenliebe, die wir ja gerade schon gesehen haben, auf die Barmherzigkeit. Das haben wir und das können wir immer wieder frisch bekommen. Und das gilt es zu säen in diese Welt. Das Licht, das Jesus selber ist. Und ich schätze mal, ich möchte uns da auch ein bisschen herausfordern, wir können da dieses Jahr noch etwas kreativer werden, wie wir dieses Wort Gottes, oder meistens nur Häppchen davon, es nutzt ja nichts, dass wir die Bibel ins Mürztal schmeißen, ja, aber dass wir Worte Gottes in unsere Umgebung säen. Und was dann damit wird, lassen wir mal seine Sorge sein. Wort Gottes, Liebe, Barmherzigkeit, Trost, Nähe, Gutes, was wir säen können. Und Jesus fordert uns auf, reichlich zu säen. Ja, und ich habe den Eindruck, das Feld um uns herum verträgt noch eine Menge Saat. Und weil es ist, im Moment scheint noch nicht die große Erntezeit zu sein, und also ist noch Zeit zum Säen. Ohne dass ich je Landwirt gewesen bin, scheint mir das schon mal so eine geistliche Logik. Wir haben letzte Woche gehört, Liebe ungewöhnlich. Da gab es eine Menge konkrete Anweisungen, wie man ungewöhnlich lieben kann. Und das fällt auch in unserer Gesellschaft noch auf, wenn man nicht gewöhnlich reagiert, sondern ungewöhnlich. Und vielleicht fragt auch schon mal jemand, man kann auch dafür beten, dass jemand endlich mal fragt, wenn man Mut hat. Damaris hat die Erfahrung gemacht, eine Zeit lang auf der Arbeit, wenn sie morgens den Mut hatte zu beten, Herr, gib mir heute eine Möglichkeit, dich zu bezeugen, hat er das gehört und sie bekam eine. Nicht alle waren schön, nicht alle waren einfach. Manche waren auch schwierig, aber sie hat dann manchmal am nächsten Tag weniger Mut gehabt, aber dann doch wieder gefunden zu beten, gib mir heute wieder eine Möglichkeit zum Zeugnis, um dich zu bezeugen, um von dir zu reden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Antwort, nein. Das ist ja zwecklos. Ja. Werden nicht beide in die Grube fallen? Ja, natürlich, das wird passieren. Weil beide sehen nicht, wo die Grube ist. Blindenstock hatten die wahrscheinlich noch nicht. Da hat jemand frisch eine Grube gegraben und schwupp, legen sie drin. Indirekter Hinweis, wer ist der, der wirklich den Durchblick hat, der wahre Blindenführer, Kinderstundenantwort, Jesus. Wir sind letztlich alle blind. Wir sehen nicht das Ganze. Wir sehen sehr wenig. Wenn wir dieses Wort Gottes nicht hätten, wären wir ahnungslos, wären wir völlig blind. Das öffnet uns ja für ganz viel schon die Augen. Der wahre Blindenführer steht gerade dort vor den Jüngern und erzählt ihnen, wie das geht. Und sagt, dass zwei Blinde sich zusammentun, ist nur begrenzt hilfreich. Die brauchen einen, der sieht. Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Das können wir bei uns ausprobieren. Wir könnten jetzt abfragen, wer ist schon so wie Jesus? Okay, Ewald. Ja, dann wirst du bald beim Herrn sein. Nein, das war ein Scherz. Auch Ewald hat noch Luft nach oben. Keiner von uns ist wie Jesus. Das sind wir noch nicht. Wir sind unterwegs. Deshalb haben wir diesen Titel. Wir werden Jünger. Wir üben uns in der Nachfolge. Aber das ist so ein sperriger Text. Das andere ist ein bisschen griffiger. Wir üben weiter in der Nachfolge. Wir lernen von ihm. Wir schauen uns das an. Wie kann das gehen? Wie hat er sich das gedacht? Und diese Aussage hier, ein Jünger steht nicht über seinem Meister, hat ja verschiedene Aspekte und die finden wir auch im Neuen Testament. Dieser Aspekt ist erstmal abstrakt. Da sehen wir, okay, er ist der Vollkommene, er ist der, der den Durchblick hat, er ist der gute Blindenführer, er ist ja eher positiv. Wenn wir in Johannes 13, Vers 16 lesen, da sehen wir, ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als ein Herr, als sein Herr. Und ein Gesandter, sprich Jünger, einer, der geschickt wurde, ein Gesandter ist nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt. Nun handelt auch danach, denn das ist der Weg zum wahren Glück. Und später sagt er dann, haben Sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Das ist auch die Seite. Der Weg der Nachfolge ist noch nicht das ganze Glück hier. Hat Jesus auch nicht erlebt. Aber das ganze Glück ist, sage ich mal, inkludiert, ist schon drin. In der Beziehung zu Jesus. Jetzt gibt es ein weiteres Bild oder dieses Bild weitergedacht. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst und den Balken in deinem Auge nicht bemerkt hast? Und jetzt habe ich hier jemand einen Splitter verteilt, damit er den, Johann, ich brauche dich mal kurz, damit wir das so richtig vor Augen haben. Ja? Wie kommt das? Wenn wir das lesen, können wir uns das noch nicht so richtig vorstellen. Jetzt habe ich einen Balken im Auge. Und jetzt, Johann, du hast einen Splitter im Auge, sehe ich. Warte, ich hole den raus. Ihr seht, das wird nichts. Ja? Wenn man einen Balken, und das ist ja noch ein kleines Bälkchen, also es gibt ja noch ganz andere, wenn man den im Auge hat, ja? Genau, wenn man so einen Dachbalken im Auge hat, und dann meint, bei jemand anders einen Splitter zu sehen. Bitteschön. Jesus bringt hier ein Bild, wo jeder sagen wird, unmöglich, völlig unmöglich. Der kann das nicht sehen. Der sieht das auch gar nicht. Der schließt höchstens von seinem Splitter, also von seinem Balken, auf den Splitter beim anderen. Er kann den nicht rausnehmen. Ich habe den auch gar nicht gesehen. Ah, da gibt es sogar einen Splitter. Und der wäre noch zu groß fürs Auge. So, ich habe schon einige Splitter im Auge gehabt, aber so einen großen noch nie. Ja? Danke. Ja. Wenn man den Balken da im Auge hat, und leider, wir bemerken das manchmal nicht, dann rennt man mit so einem Balken, rennt man eine ganze Woche rum und sieht Splitter bei anderen. So sind wir. Wie das geht, ja, das geht nur innerlich, mit Wahrnehmungsstörungen oder irgendwas. Ja. Und Jesus sagt uns, eben nochmal, wie kommt es? Ja, und er sagt eigentlich, unmöglich. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, ja, so wie ich vorhin beim Johann da irgendwas, weiß gar nicht, wo ich ihn getroffen habe, ich hoffe, ich habe ihn nicht ins Auge gestochen, nein. Ja. Ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt und bemerkt dabei nicht den Balken, der im eigenen Auge ist. Das ist eigentlich unmöglich, aber das geht uns manchmal so. Da haben wir solche Brocken in unserem Leben und wollen uns aber um die Krümel des anderen kümmern. Und Jesus sagt, du Heuchler. Und das wollen wir lernen. Das wollen wir nicht mehr machen, sondern wir wollen zuerst, ziehe zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Der muss raus. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Und manchmal ist der Balken so fest und die Probleme so dick, dass wir Hilfe brauchen. Wir können den Balken nicht aus unserem Auge ziehen. Wir brauchen den Helfer, den Blindenführer, den Herrn, den Retter, der das macht, der uns reinigt, der uns diesen Klumpen wegnimmt, der uns eine klare Sicht schenkt. Dann wirst du klar sehen, sagt er. Ja, das ähnliches Bild wie bei den Blinden. Der Blinde sieht nicht klar und kann nicht recht führen. Und der, der den Balken im Auge hat, der sieht eigentlich ungefähr so viel wie ein Blinder. Der kann auch nicht helfen. Aber wenn wir den Balken entfernt haben, mit Gottes Hilfe, durch Jesus, wenn wir uns mal geprüft haben und auch Gott haben prüfen lassen, es gibt da einen ganz klassischen Psalm dazu, Psalm 139, wo David sich vor Gott hinstellt oder legt oder wie auch immer und sagt, prüfe mich. Schau, du siehst doch das ganze Herz, du siehst, was in mir los ist. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Schau dir das genau an. Bin ich auf dem falschen Weg? Dann zeig mir den richtigen. Ich möchte auf dem ewigen Weg gehen. Ich möchte mit dir leben. Mit dir, dem Herrn. Und da gibt's, das können wir auch machen. Wir können diesen Psalm durchbeten oder andere. Gott wirklich sagen, prüf du. Ich habe da einen Splitter gesehen, bei jemand. Ich habe da was gesehen, was mich aufregt, wo mir scheint, das ist nicht gut. Herr, zeig mir, ist das eigentlich in mir oder ist das wirklich dort? Was muss ich bei mir zuerst tun, bevor ich hingehe? Und du weißt, ich mag gar nicht hingehen, aber du sagst, ich soll hingehen. Der Schritt 2 kommt auch noch. Ja, Jesus sagt nicht, zieh den Balken aus deinem Auge und lass den Splitter, der wird sich schon in Ruhe entzünden. Nein, natürlich nicht, das will er nicht. Ja, und ich kann mich noch gut erinnern, als Tischler, habe ja nur einige Jahre als Tischler gearbeitet, kommt es vor, dass ein Splitter da reinfliegt. Meistens ist das Augenlid schnell genug, nicht immer. Und einmal hatte ich so ein ekliges Ding da drin, und ich wollte das am Spiegel selber nicht zu machen. Dann bin ich zum Kollegen hin und habe gesagt, du hier, da, ja, hör auf zu reiben, sagt er gleich, ja, sage ich, ich halte es nicht aus. Ja. Und dann haben wir da rumgefuhrwerkt und er hat mit dem Streichholz hat er das rausbekommen. Ja. Und ich war dankbar, dass ich jemand hatte, der mir helfen konnte. Er hatte zum Glück keinen Balken im Auge, sondern er hatte klaren Blick auf meinen Splitter und konnte das Problem lösen. Und ich denke, hier ist ganz viel drin für unser Miteinander. Wir sehen bei den Geschwistern was, wir sehen beieinander was, gerade je enger man zusammenlebt, in einer Ehe, in der Familie, ja, das sieht man und nimmt man ganz viel wahr. Und wir wollen ja miteinander Jesus ähnlicher werden. Und keiner ist vollkommen. Von daher sind wir alle gleich. Alle haben wir Splitter und Balken. Mal so, mal so. Und wir brauchen die Hilfe beieinander. Und wenn jemand von euch einen Splitter oder einen Balken bei mir sieht, den ich vielleicht gar nicht merke, dann bin ich doch dankbar. Spätestens im zweiten Nachdenken bin ich dankbar. Aber ich möchte dankbar sein. Wenn ihr kommt und zu mir sagt, du Samuel, ich sehe da was in deinem Leben, wie geht es dir damit? Ist das so wie Jesus das meint, mir kommt vor, mich kratzt das. Und das wird spannend, wenn wir das leben als Jesus-Nachfolger. Und wenn wir dann eben nicht draufhauen, sondern wenn wir eben nicht richten, sondern wenn wir vergeben. Und wenn wir frei, ja, zur Freiheit führen, frei von Splitter und von Balken. Und wir sind ja barmherzige Jünger, ja, die fuhrwerken da nicht mit dem Messer im Auge rum, sondern ganz zart muss man da vorgehen. Barmherzige Jünger mit Balken. Und jetzt kommt, wir haben heute ganz praktische Beispiele, Frucht. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Ein weiteres Gleichnis. Und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen. Von Gestrüpp erntet man keine Trauben. So weit, so klar, oder? Gibt es eigentlich nicht viel Verständnisprobleme. Das ist vor 2000 Jahren im alten Israel war das gleich wie bei uns. Jetzt habe ich euch da 4 Bäume mitgebracht. Was können wir nicht jetzt, später im Jahr? Naja, ihr seht ja kaum die Bäume. Also, Ratespiel. Was schätzen wir, wird man von diesen Sträuchern da ernten können? Ja, also ich weiß es auch nicht genau. Es sind ja nicht meine Bäume. Ich habe sie letzte Woche gefunden an einem Weg, haben mir sie fotografiert und gemerkt und werde im Herbst irgendwann nochmal hingehen müssen. Ich schätze Birnen und Äpfel. Nüsse scheinen mir das nicht zu sein. Der Walnussbaum sieht etwas anders aus und ein normaler Nussenstrauch ist das auch nicht. Ich schätze Birnen und Äpfel, aber wir werden sehen, vielleicht auch Zwetschgen. Keine Ahnung. Ja. Äpfel? Okay, 4 Äpfelbäume wahrscheinlich. Ja. Gut, wir werden sehen. Also ich muss mir das ins Handy speichern, dass ich im Herbst vorbeigehe und dann nachschaue, was dort wächst. Ich hoffe, es wächst. Es gibt Frucht, sonst stehen wir ja da. Ja, das ist ein kleines Foto, aber man sieht das am Computer noch besser. Also wir könnten es verteilen. Ja. Was wird das geben? Das gibt viel Laub, genau. Der wurde wohl mindestens 2 Jahre nicht geschnitten, ich schätze noch länger. Ich meine, es wäre ein Apfelbaum. Ja. Also so von der Rinde, ich habe mir das ein bisschen beschaut, ganz sicher bin ich mir nicht. Ja. Das ist, kann man jetzt nicht sehen. So, da tun wir uns etwas leichter, wenn die Sache so weit heraus ist. Ja? Da sehen wir, Weichsel, schöne rote und 2 noch nicht reife Birnen. Wenn die Frucht mal da ist, dann haben wir es leicht. Da sehen wir 3 Äpfel und 2 Zwetschgen. Schöne Früchte. Auf die linken freue ich mich schon besonders. Denn letztes Jahr waren weniger am Baum, vorletztes Jahr war er voll von Zwetschgen. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und dann sagt Jesus, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Und wenn wir jetzt ein bisschen nachdenken, was sagt die Bibel über die Menschen? Wie viele Gute laufen da rum? Gar keine, erstmal. Alle sind nicht so, wie sie sein sollten. Alle haben einen Wurm in sich, der sich Sünde nennt. Alle haben Probleme. Ein guter Mensch erzählt uns dieses Gleichnis. Und ein guter Mensch hat viel Frucht gebracht. Hier, heute Morgen von uns. Weil wir zu ihm gekommen sind und so hoffe ich, dass uns das allen so geht, durch die Wiedergeburt von Gottes Geist zu neuen Menschen geworden sind. Und dann wiederum können auch wir gute Früchte bringen, weil wir dieses wirklich Gute, nicht, dass wir besser wären, aber wir sind gut gemacht, gerecht gemacht, vollkommen gemacht in ihm, weil wir das in uns haben. Und dann können wir Frucht bringen, ganz neue Möglichkeiten, die ohne ihn gar nicht möglich sind. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Und da liegt auch die Spannung für uns drin. Wir sind eben noch nicht vollkommen und auch in unserem Herz entdecken wir immer wieder noch Böses. Und was gilt es dann zu tun? Raus mit dem Bösen. Das wollen wir doch nicht behalten. Weg damit. Ans Kreuz, zu Jesus. Und direkt Gutes hinein, dass das Vakuum gar nicht so lange bleibt. Und das ist unsere ständige Beschäftigung im Jüngerwerden, in der Nachfolge. Damit haben wir zu tun. Um Frucht zu bringen. Viel Frucht. Denn wovon das Herz überquillt, das redet der Mund. Und das ist echt spannend. Wovon redest du am liebsten? Was spricht dein Herz so richtig an? Wovon reden wir am liebsten? Und ich muss bekennen, ich bin noch nicht so weit, dass ich nur noch von Jesus rede. Ich rede schon gerne von ihm und das ist auch im Laufe der Jahre mehr geworden. Aber es gibt auch noch andere Dinge, jetzt nicht so viel Böses, hoffe ich, aber es gibt auch eine Menge anderes, was da herausquillt. Und wenn wir Jesus ansehen, was aus seinem Herzen, aus seinem Mund hervorquillt, dann ist es ganz viel vom Vater und vom Reich Gottes und von den Möglichkeiten, in dieses Reich hineinzukommen und wie Jünger sein sollen. Und das schauen wir uns ja an, wie Jünger, wie Nachfolge geht. Und ich denke, wir können uns das mitnehmen. Das ist vielleicht nicht immer ganz so schön, aber da wird einem der eine ein Splitter oder Balken vielleicht neu bewusst, wenn man die Woche mal so beobachten, wenn wir beobachten, worüber reden wir so die ganze Woche? Reden wir vielleicht schlecht über unsere Mitmenschen? Das wäre natürlich schade. Das ist dann vielleicht ein Balken, der raus muss, der uns auch gar nicht gut tut, der dem Miteinander nicht förderlich ist. Reden wir von der Liebe Gottes? Reden wir von der Treue Gottes, von ihm als Versorger? Von dem, von der Dankbarkeit, wie es uns so gut geht? Von dem vielen Guten, was wir haben? Dass wir, Skilaufen können oder nicht Skilaufen müssen. Ja, je nachdem, was uns da... Ja. Muss man ja nicht. Glaube ich, ist keine Vorschrift hier in dem schönen Land, dass man das muss. Ja. Weil ich kann es gar nicht wirklich. Wovon reden wir? Oder reden wir nur von uns selbst? Das wäre auch zu wenig. Zu wenig Gutes. Viel Frucht. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor. Und ich lege es mal so aus, der gute Christus in uns, der bringt Gutes hervor. Im Johannesevangelium gibt es ja auch eine Stelle mit Frucht. Und da habe ich jetzt abschließend noch ein Anschauungsbeispiel. Worum geht es da um die Frucht im Johannesevangelium? Um Weintrauben. Ja, um die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, da merken wir diese innige Lebensverbindung, der bringt viel Frucht. Und diese Frucht ist genießbar für euch. Das ist ja das Schöne, wenn wir Frucht haben und Frucht bringen und mit Gutem erfüllt sind, dann haben andere auch was davon. Wenn wir ungenießbar sind, und ich hoffe, die hier sind nicht ungenießbar, ich fand sie in Ordnung, ja, sind gut, ja, dann haben andere auch was davon. Und in diesem Sinn wollen wir weiter miteinander Nachfolger entdecken, Jünger werden, barmherzige Jünger mit Balken, der wird uns. Vielleicht können wir die durch Gottes Gnade auf Splitterchen reduzieren, das sehen wir mal. Aber der Sache ist Herr zu werden, weil wir einen großen Herrn haben und mit Frucht. Amen.